Niemand denkt gern über eine schwere Krankheit oder den eigenen Tod nach. Aber wer Kinder, einen Partner oder andere Angehörige hat, muss sich früher oder später damit beschäftigen. Denn was passiert mit dem Partner oder den eigenen Kindern, wenn einem etwas zustößt? Muss die Familie dann aus dem Haus raus, das noch nicht abbezahlt ist, weil sie sich die Kreditraten nicht mehr leisten kann? Und was ist mit den alltäglichen Kosten? Miete, Essen, Schule, Hobbys?
In dieser Folge sprechen wir über den Schutz vor solchen finanziellen Risiken. Wie sichert ihr euch als Familie gegen den schlimmsten Fall ab? Braucht jeder eine Risikolebensversicherung? Was taugen Sterbegeld- oder Restschuldversicherungen? Und was passiert, wenn das Kind schwer krank wird? Welche Policen da wirklich helfen und welche ihr euch sparen könnt, klären wir in der heutigen Folge von
Gold und Asche, Projektversicherung. Schritt für Schritt das Wichtigste für eure Absicherung. Wir sind Antonia Mannweiler und Till Büker aus der ARD Finanzredaktion. Wir haben über alle Aspekte von Versicherungen mit verschiedenen Experten gesprochen und bringen euch das unabhängig, verständlich und kurz auf den Punkt. Über Versicherungen sprechen ist manchmal einfach unangenehm. Und wir machen gleich eine ganze Staffel dazu.
Es geht immer irgendwie um unschöne Dinge. Was passiert, wenn mein Haus abbrennt? Was passiert, wenn ich einen Unfall baue? Was mache ich, wenn ich im Ausland krank werde? Aber es gibt vermutlich nichts Unangenehmeres, als darüber nachzudenken, was eigentlich passiert, wenn ich sterbe oder schwer krank werde. Über Letzteres haben wir ja schon ausführlich in Folge 4 gesprochen. Falls ihr das verpasst habt, hört gerne rein.
In dieser Folge geht es jetzt um den Todesfall. Und wenn der eintritt, ist das Letzte, woran man denkt, die Versicherung.
Doch leider ist das sehr wichtig in dem Moment. Denn neben dieser großen emotionalen Belastung, der Trauer, der psychischen und physischen Gesundheit, die leidet, kommt eben auch noch eine finanzielle Last dazu.
Es gibt ja mittlerweile viele Studien dazu, welche gesundheitlichen Folgen es hat, wenn der Partner stirbt. Sei es eine höhere Sterblichkeitsquote in den Monaten direkt nach dem Tod des Partners, eingeschränkter Schlaf, erhöhte Cortisolwerte, ein geschwächtes Immunsystem und. Und dann gibt es eben noch die finanzielle Komponente. Wenn ein Partner stirbt, verdreifacht sich zum Beispiel das Risiko einer finanziellen Überlastung durch die Wohnkosten. Besonders häufig davon betroffen sind übrigens Frauen.
Es kommen dann ja oft gleich mehrere Dinge zusammen. Wenn der Partner stirbt, fehlt vermutlich eine Hälfte des früheren gemeinsamen Einkommens oder sogar mehr. Wenn man aber zusätzlich noch Kinder hat und plötzlich alleinerziehend ist, muss man vielleicht für die Betreuung seine Arbeitszeit reduzieren. Dann fällt vom ursprünglichen gemeinsamen Einkommen noch mehr weg.
Um sich vor einem unvorhergesehenen Todesfall abzusichern, gibt es die sogenannten Todesfallversicherungen. Dazu zählt vor allem die Risikolebensversicherung, aber auch die Sterbegeldversicherung.
Fangen wir mit der Risikolebensversicherung an, weil sie für viele Experten zu den wichtigsten Absicherungen für Familien zählt.
Mit einer Risikolebensversicherung sichert ihr Hinterbliebene, also zum Beispiel eure Freundin oder euren Freund, euren Ehepartner, eure Kinder oder andere Angehörige finanziell ab, wenn ihr während der Versicherungslaufzeit sterben solltet. Im Versicherungsvertrag wird eine Summe vereinbart, das sind in der Regel recht hohe Summen, vielleicht also 200.000 Euro, die dann im Todesfall einmalig ausgezahlt werden.
Eine Risikolebensversicherung hat grundsätzlich zwei Einsatzgebiete. Einerseits die Absicherung einer Familie und andererseits kann das die Absicherung eines Immobilienkredits sein. Das geht häufig allerdings auch einher. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, eine Risikolebensversicherung abzuschließen, um den eigenen Tod abzusichern. Das bedeutet, Menschen, die davon betroffen wären, dementsprechend dann finanziell zu unterstützen, wenn ich nicht mehr da bin.
Sagt Martin Klotz, der bei Finanztipp für das Thema Vorsorge verantwortlich ist. Wenn du sagst, dass das Geld während der Vertragslaufzeit ausgezahlt wird, hat das Ganze also einen zeitlichen Rahmen.
Genau, das ist jetzt nicht wie bei der Haftpflichtversicherung zum Beispiel, die ja mein ganzes Leben lang sinnvoll ist. Stellen wir uns einfach mal folgendes Szenario vor. Beide Elternteile arbeiten in Vollzeit und haben zwei Kinder, jeweils 7 und 10 Jahre alt. Die Familie hat vor ein paar Jahren ein neues Haus gekauft und muss den Kreditstand heute noch 15 Jahre abbezahlen. Gehen wir jetzt davon aus, dass die Eltern das Gleiche verdienen und das jetzt auch nicht so exorbitant viel ist, aber halt auch genug, dass sie jeden Monat einigermaßen gut über die Runden kommen können.
Stirbt jetzt der Partner, gilt in den ersten 3 Monaten nach dem Tod das sogenannte Sterbevierteljahr. In der Zeit bekommt man die volle Rente des Verstorbenen. Danach gibt es für Ehe- und Lebenspartner zwar eine Witwen- bzw. Witwerrente der Rentenversicherung, also vom Staat. Die reicht aber in der Regel nicht aus, um alle Kosten zu decken, für den Kredit oder andere tägliche Ausgaben. Je nach großer oder kleiner Witwenrente kann sie nämlich 40-75% niedriger sein als die normale Rente des Verstorbenen. Und auch die Waisenrente für Kinder beträgt nur zwischen 10-20% der Rente, auf die der Versicherte Anspruch gehabt hätte. Und wird auch höchstens nur bis 27 ausgezahlt.
Damit fehlt also nicht nur ein großer Teil des einstigen gemeinsamen Einkommens, sondern man muss vielleicht auch noch seine eigene Arbeitszeit reduzieren, weil man sich ja jetzt allein um 2 Kinder kümmern muss. Ich gehe in dem Szenario mal davon aus, dass es keine großen Rücklagen gibt. Und wenn wir die Immobilie in dem Beispiel noch 15 Jahre abbezahlen müssen, dann sind die Kinder in 15 Jahren 22 und 25. Wir sagen jetzt einfach mal, dass uns das langt und hoffen, dass die Kinder dann aus dem Gröbsten draußen sind und ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Und nach diesen 15 Jahren könnte der eine Partner mit dem eigenen Einkommen und der abbezahlten Immobilie samt Witwenrente gut überleben. In dem Fall ist es also sinnvoll, die Versicherungslaufzeit auf 15 Jahre zu setzen. Wenn wir der Meinung sind, dass das jüngste Kind aber erst mit 25 Jahren seine Ausbildung abgeschlossen hat, dann setze ich die Vertragslaufzeit auf 18 Jahre. Also, ich will meine Angehörigen eigentlich so lange versichern, bis sie in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen.
Wenn ich zum Beispiel eine Risikolebensversicherung abschließe, um einen Immobilienkredit abzusichern, dann orientiert sich die Laufzeit an der Laufzeit des Kredites. Wenn ich allerdings eine Familie absichern möchte, weil es darum geht, das zweite Einkommen, was durch meinen Tod wegfallen würde, abzusichern, dann hat es eher damit zu tun, ab welchem Zeitpunkt sind alle Familienmitglieder in der Lage, für sich selbst zu sorgen oder ab wann wird diese Unterstützung nicht mehr benötigt.
Fasst Martin Klotz noch einmal zusammen. Die meisten Risikolebensversicherungen laufen zwischen 20 und 25 Jahren. Das hängt aber natürlich ganz von den eigenen Lebensumständen ab.
Wenn der Vertrag, sagen wir mal, nach 20 Jahren ausläuft und ich nicht gestorben bin, was passiert denn dann?
Dann ist alles eigentlich ziemlich gut gelaufen, würde ich sagen. Was den Vertrag und die Summe darin angeht, damit passiert nichts. Dein Vertrag endet, du bekommst dann auch nichts ausgezahlt, weil es sich nicht um einen Sparvertrag im eigentlichen Sinne handelt. Auch wenn du den Vertrag vor Ende der Laufzeit kündigst, bekommst du nichts zurück. Das ist das gleiche Prinzip wie bei den meisten anderen Versicherungen. Du zahlst die Haftpflicht ja auch jahrelang und erhältst nichts zurück, selbst wenn du, sagen wir mal, kein Fenster eingeschlagen hast.
In dem Beispiel von vorhin wird die Versicherungssumme vermutlich höher sein, weil es ja noch eine Immobilie gibt, die abbezahlt werden muss. Da gibt es doch bestimmt eine Art Faustregel, wie hoch man die Versicherungssumme ansetzen sollte.
Ja, die gibt es tatsächlich. Also auch wenn das jetzt sehr stark vereinfacht ist. Ohne Kinder wird empfohlen, das Dreifache seines Bruttojahresgehalts abzusichern. Mit Kindern das Vier- bis Fünffache. Wenn dann noch eine Immobilie dazukommt, muss man dann noch die Restschuld dazu addieren. Beispiel, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und ich 40.000 Euro im Jahr verdiene, dann würde die Versicherungssumme mit 5 multipliziert bei 200.000 Euro liegen. Wenn ich noch einen offenen Kredit von 100.000 Euro habe, dann läge die Versicherungssumme bei 300.000 Euro, weil das ja noch on top dazukommt. Also 200.000 Euro für die Kinder und 100.000 für den offenen Kredit.
Grundsätzlich hat die Versicherungssumme großen Einfluss auf die Höhe meiner Beiträge. Aber eben nicht nur. Die Versicherung versucht ja zu quantifizieren, wie wahrscheinlich es ist, dass man als Vertragspartner während der Laufzeit stirbt. Und da gibt es Faktoren, die diese Wahrscheinlichkeit und damit auch den Beitrag ganz deutlich erhöhen können.
Wie gefährlich ist mein Job? Bin ich Raucher? Gibt es Vorerkrankungen? Übergewicht? Bin ich ein Fan von besonders riskanten Hobbys? Fahre ich in meiner Freizeit Motocross?
Und, fährst du?
Ich muss dich leider enttäuschen. So aufregende Hobbys habe ich gar nicht. Beim Badminton fliegt mir maximal mal ein Ball zwischen die Augen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr der Versicherung nichts verschweigt. Das kann im Versicherungsfall dazu führen, dass euch im Zweifel nichts ausgezahlt wird. Also ein Hobby wie Motorradfahren solltet ihr angeben. Und auch alle Gesundheitsfragen solltet ihr immer korrekt beantworten. Dazu kommt, dass man seiner Versicherung auch mitteilen muss, wenn sich die Lebensumstände zum Beispiel geändert haben. Wenn ich jetzt während der Laufzeit angefangen habe zu rauchen, dann gibt es auch die Pflicht, das nachzumelden.
Um mal kurz ein Gefühl dafür zu bekommen, was so eine Risikolebensversicherung kostet. Finanztipp gibt an, dass bei einer Versicherungssumme von 200.000 Euro die Kosten zwischen 100 und 300 Euro im Jahr schwanken. Das wären also zwischen 8 und 25 Euro im Monat. In einigen Fällen gab es aber auch Policen für 1.000 Euro im Jahr.
Übrigens hat uns die Allianz im Gespräch gesagt, was für einen finanziellen Unterschied es macht, ob man raucht oder nicht. Bei einer Versicherungssumme von 500.000 Euro würde der Beitrag für einen 30-jährigen Zimmerer von 60 Euro im Monat auf ganze 190 Euro steigen, sobald er rauchen würde.
Insgesamt reden wir bei Risikolebensversicherungen, Raucher jetzt mal ausgenommen, noch von den preiswerteren Versicherungen, sagt auch Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale.
Wenn man natürlich 1 Million Euro versichern will, dann wird das natürlich auch teuer. Aber wenn man ein paar hunderttausend Euro versichert, dann ist das schon preiswerter, als man denkt. Es richtet sich natürlich dann auch nach den Gefahren, denen ich begegne. Das heißt, habe ich bestimmte teure Hobbys oder habe ich Berufsgruppen, die besonders gefährdet sind? Da muss ich auch da, wenn das Todesfallrisiko also relativ groß ist, dann muss ich da auch mehr bezahlen. Aber in der Regel sind diese Versicherungssummen schon auch bezahlbar.
Stichwort Versicherungssumme. Wenn ich einen Immobilienkredit habe, zahle ich ja jedes Jahr mehr von der Summe zurück. Da wäre es ja auch sinnvoll, wenn die Versicherungssumme über die Jahre auch sinkt. Und dann gibt es ja noch die Inflation. 200.000 Euro heute sind keine 200.000 Euro in 20 Jahren. Wird sowas eigentlich berücksichtigt?
Ja, das wird berücksichtigt oder das ist tatsächlich möglich. Je nach Vertrag lässt sich die Versicherungssumme herauf- oder herabsetzen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir eine Immobilie oder einen anderen offenen Kredit haben, ist es ja sinnvoll, dass die Versicherungssumme fällt und damit auch meine Beiträge. Die Summe kann dann jedes Jahr entweder um den gleichen Betrag fallen oder annuitätisch, also in Relation zum Darlehen, fallen. Dann gibt es aber andersherum noch die Möglichkeit, die Versicherungssumme im Laufe des Vertrages zu erhöhen, zum Beispiel mit Blick auf die Inflation. Das wird in den Verträgen dann oft als Dynamik bezeichnet. Damit steigt die Versicherungssumme jährlich mit der Inflation oder zum Beispiel um einen bestimmten Prozentsatz. Was ihr da aber bedenken müsst, die Beiträge für die Risikolebensversicherung steigen dementsprechend natürlich auch. Wofür ihr euch entscheidet, hängt von eurer Lebenssituation und eurer persönlichen Präferenz ab. Grundsätzlich solltet ihr aber auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Versicherungssumme ohne neue Gesundheitsfragen erhöhen könntet, also zumindest die Möglichkeit dafür habt. Das nennt man auch Nachsicherungsgarantie. Denn es kann auch andere Gründe geben, die Versicherungssumme nach oben setzen zu müssen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel während der Vertragslaufzeit mehr Kinder bekommt, ein Unternehmen gründet, ein Haus kauft oder das Haus ausbaut, mehr verdient und sich der Lebensstandard nach oben hin anpasst.
Übrigens, wenn euch der Beitrag für die Versicherungssumme, die ihr eigentlich absichern möchtet, zu teuer ist, solltet ihr sie lieber ein bisschen nach unten anpassen, als komplett auf eine Risikolebensversicherung zu verzichten, sagt Martin Klotz von Finanztipp.
Das Risiko wird über die Zeit ja geringer werden, also die Anzahl der Jahre, die meine Familienmitglieder versorgt werden müssen, bis sie sich alle selbst versorgen können, die schrumpft. Und es kann natürlich auch immer alles ein bisschen anders kommen. Wenn das Kind mit 16 eine Ausbildung anfängt und ein Gehalt bekommt, ist das anders, als wenn das Kind mit 27 mit dem Studium fertig ist und dann erst vielleicht ins Verdienen einsteigt. Das wissen wir alles jetzt noch nicht. Und insofern dann lieber mit einem etwas kleineren Beitrag eine etwas kleinere Summe absichern. Das hilft auch schon, denn häufig gibt es ja auch noch in gerade verheirateten Konstellationen die Witwenrente, die Waisenrente. Also Varianten, wie mein Partner schon unterstützt wird vom Staat in so einem Fall. Dann lieber ein kleines bisschen absichern als gar nicht.
Bei der Risikolebensversicherung gibt es unterschiedliche Vertragsformen, für die man sich entscheiden kann. Und es ist wichtig, sich darüber vorher Gedanken zu machen, weil das auch erhebliche finanzielle Folgen haben kann.
Es gibt drei Versicherungsvarianten für die Risikolebensversicherung. Einzelne Verträge, Überkreuzverträge und verbundene Leben. Einzelne Verträge sind sozusagen die klassische Variante. Mit diesem Vertrag sichere ich mein eigenes Leben ab. Bei diesem Einzelvertrag bin ich also sowohl Versicherungsnehmer, also die Person, die den Vertrag abgeschlossen hat, Beiträge zahlt und auch über Vertragsänderungen entscheidet, als auch die versicherte Person selbst, weil ja mein eigenes Leben versichert ist. Und wenn ich sterbe, dann bekommt die begünstigte Person, die ich im Vertrag angegeben habe, die volle Versicherungssumme. Stellen wir uns jetzt mal ein Ehepaar mit Kindern vor. Beide Elternteile schließen also diese Einzelverträge ab, bei dem im Todesfall der jeweils andere die Versicherungssumme erhält. Ihr müsst da auch nicht die gleiche Versicherungssumme absichern. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehr als mein Partner verdiene, dann könnte ich meine Versicherungssumme höher setzen, weil durch meinen Todesfall eine größere Einkommenslücke entsteht. Wenn ein Elternteil gestorben ist, kann der andere dann in seinem Vertrag seine Kinder als neue Bezugsberechtigte einsetzen.
Bei den Einzelverträgen gibt es aber einen Haken. Sagen wir, ich sterbe und du bist zum Beispiel Begünstigter bei mir. Dann bekommst du in meinem Todesfall die volle Versicherungssumme ausgezahlt. Aber weil es sich in dem Fall ja rechtlich um mein Vermögen handelt, weil es aus meinem Vertrag stammt, kann das steuerrechtliche Konsequenzen für dich haben. Vor allem, wenn wir nicht verheiratet sind. Sagen wir, die Versicherungssumme liegt jetzt bei 200.000 Euro und wir sind nicht verheiratet, dann gibt es nur einen Steuerfreibetrag von 20.000 Euro beim Erbe. Das würde dann bedeuten, dass auf die restlichen 180.000 Euro die Erbschaftssteuer von 30% anfallen würde. Bei verheirateten Paaren liegt der Freibetrag bei 500.000 Euro. Für die hätte das in dem konkreten Fall also keine Auswirkungen. Das ist also eine ganz schön große Diskrepanz, die es da gibt.
Ja, schon heftig, dass es da so große Unterschiede gibt. Ich meine, man kann ja auch nur zusammen sein und trotzdem füreinander sorgen wollen. Aber lass uns da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Schauen wir auf die anderen Vertragsformen. Die zweite Vertragsform, die es gibt, nennt sich verbundene Leben.
Klingt erstmal gut.
Das ist im Prinzip ein einziger Vertrag für beide Partner. Es wird dann auch nur ein Beitrag fällig. Wenn ich sterbe, wird der Versicherungsfall ausgelöst und mein Partner, der auch in dem Vertrag ist, erhält die volle Versicherungssumme. Stirbt mein Partner, bekomme ich das Geld aus der Versicherung. Weil es dann letztlich unsere beiden Vermögen sind aus unserem Vertrag, wird hier keine Erbschaftssteuer fällig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Beiträge im gemeinsamen Vertrag in der Regel günstiger sind als zwei separate Verträge. Der Nachteil ist aber, wenn ein Partner stirbt, dann erlischt die Risikolebensversicherung, weil der Versicherungsfall ja eingetreten ist und die Summe ausgezahlt wurde. Es gibt dann also keinen eigenen Vertrag mehr, bei dem man zum Beispiel den Begünstigten verändern kann, zum Beispiel auf die Kinder.
Deswegen ist es nur für zwei Menschen geeignet und nicht für Kinder, weil sollten beide Elternteile zum Beispiel beim gleichen Ereignis wie einem Flugzeugabsturz sterben, würden die Kinder auch nur einmal Geld bekommen. Denn es ist nur ein Versicherungsfall, der da abgedeckt ist.
Sagt Martin Klotz. Kommen wir jetzt zur dritten und vermutlich für die meisten zur sinnvollsten Vertragsform, dem sogenannten Überkreuzvertrag. Und der hat einen klaren Vorteil. Bisher haben wir in unserem Vertrag immer unseren Todesfall versichert und jemand anderes hat das Geld bekommen. Jetzt ist es aber genau umgekehrt. Ich versichere den Todesfall meines Partners in meinem Vertrag. Also, bei einem Überkreuzvertrag versichert jeder Partner das Leben des jeweils anderen. Ich schließe dann zum Beispiel eine Lebensversicherung ab, bei dem du im Todesfall versichert bist. Und umgekehrt schließt du eine Lebensversicherung ab, bei dem ich im Todesfall versichert bin. Wenn ich jetzt sterbe, bekommst du die Versicherungssumme dann über deinen eigenen Vertrag. Und du musst dafür keine Erbschaftssteuer zahlen, weil du das Geld ja aus deinem Vertrag bekommst.
Diese Überkreuzverträge haben steuerrechtlich natürlich nicht nur Vorteile für unverheiratete Paare, sondern auch für Verheiratete, falls die Versicherungssumme über dem Freibetrag von 500.000 Euro für Ehepaare liegt.
Tricky werden diese Überkreuzverträge nur dann, wenn sich die beiden wieder trennen sollten. Im Idealfall wandelt man dann die beiden Verträge einfach in Einzelverträge um.
Also ich kann nicht die versicherte Person ändern, weil die entscheidet ja darüber, wie hoch der Beitrag ist. Aber ich kann den Versicherungsnehmer, also wem der Vertrag gehört, ändern. Das heißt, selbst im Falle einer Trennung könnte ich im Anschluss dann sagen, okay, wir geben uns jetzt unsere beiden Verträge zurück, regeln das mit dem Versicherer, dass wir den Versicherungsnehmer wechseln. Da müssen beide allerdings zustimmen, aber dann hat jeder wieder einen einzelnen Vertrag.
Sagt Martin Klotz. Wenn keiner zustimmt, bleiben die Überkreuzverträge allerdings bestehen und alles läuft weiter wie bisher. Wenn der Ex-Partner stirbt, würde ich als Versicherungsnehmer die Versicherungssumme erhalten und umgekehrt. Dafür müssen die Beiträge natürlich auch weitergezahlt werden.
Es kann aber auch sein, dass einer von beiden seinen Vertrag behalten will. Und wenn er weiter Beiträge zahlt, erhält er dann im Todesfall des anderen auch weiterhin die Versicherungssumme. Wenn der andere dagegen seinen Vertrag kündigt und keine Beiträge mehr zahlt, gibt es für ihn auch keine Leistungen mehr. Ich sage jetzt aber einfach mal, dass es eher ein unwahrscheinliches Szenario ist, weil ja eigentlich keiner was davon hat.
Okay, jetzt sagen wir mal, ihr habt die passende Vertragsform, die Dauer und die Summe festgelegt. Danach solltet ihr möglichst viele Angebote miteinander vergleichen. Und das ist deutlich einfacher als bei anderen Versicherungen. Ich meine, die Leistung besteht ja letztlich nur in der einmaligen Auszahlung einer festgelegten Summe. Man kann die Beiträge also deutlich besser miteinander vergleichen. Bei vielen anderen Versicherungen ist es ja nicht unbedingt so, dass der günstigste Preis auch das beste Produkt beinhaltet. Und auch beim Versicherungsfall selbst gibt es ja kaum Streitmöglichkeiten, weil der Todesfall so ziemlich der eindeutigste Versicherungsfall ist, den es gibt.
Bei den Beiträgen, die ihr zahlen müsst, vielleicht aber noch einen kleinen Hinweis. Da sollte man darauf achten, ob sie als Zahl- bzw. Nettobeitrag oder als Tarif- bzw. Bruttobeitrag bezeichnet werden. Normalerweise zählt für uns auf dem Gehaltsabrechnungszettel ja nur, was wir netto bekommen, wenn wir mal ehrlich sind. In diesem Fall ist es aber genau umgekehrt. Wichtiger für euch als Versicherungsnehmer ist nämlich der Bruttobeitrag. Das ist der maximale Beitrag, den ihr im schlimmsten Fall im Monat zahlen müsstet. Aber wenn die Versicherung gut wirtschaftet, kann sich der Beitrag verringern auf den Nettobeitrag, weil ihr dann an den Überschüssen beteiligt werdet von der Versicherung. Decken müsstet ihr also im schlechtesten Fall immer den Bruttobeitrag, auch wenn dieser Spread, also die Differenz zwischen den beiden, oft gar nicht so groß ist, hat uns auch Martin Klotz gesagt.
Wirklich wichtig zu erwähnen sind außerdem noch die Meldefristen. Sich in dem Moment bei der Versicherung zu melden, in dem der Partner oder ein Angehöriger gestorben ist, ist vermutlich das Letzte, woran man denkt. Aber viele Versicherungen haben ganz spezifische Meldefristen, zum Beispiel 24, 48 oder 72 Stunden. Bis zu dieser Frist muss man dem Versicherer über den Todesfall informieren und einige Dokumente einreichen. Sonst kann es tatsächlich sein, dass man die Versicherungssumme gar nicht mehr bekommt. Das ist also wirklich essentiell, daran zu denken.
Das ist wirklich unglaublich eigentlich, diese Meldefristen. Aber naja, ziehen wir doch mal ein ganz kurzes Fazit zum Thema Risikolebensversicherung. Kurz gesagt, wenn euer Todesfall schwere finanzielle Folgen für euren Partner oder eure Kinder hat, dann empfiehlt sich eine Risikolebensversicherung. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Kinder noch sehr jung sind, ihr noch einen Kredit abbezahlt oder der Tod große finanzielle Auswirkungen auf euer Unternehmen oder euren Geschäftspartner hat.
Man sollte die Risikolebensversicherung auf jeden Fall abschließen, wenn man zum Beispiel geschäftliche Vereinbarungen hat, wenn man ein Haus baut, wenn man Kinder abzusichern hat. Also im Grunde immer dann, wenn der Todesfall eintreten würde. Welche Auswirkungen hat das auf andere Personen? Wie sieht es dann finanziell aus bei dem Hausbau? Wie sieht es finanziell aus bei der Versorgung der Familie?
Sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Umgekehrt heißt das aber auch, wenn ihr mit eurem Partner in einer kleinen Wohnung lebt, die Miete vielleicht nicht so hoch ist, ihr keinen offenen Kredit, keine Kinder habt und ihr euren Lebensunterhalt auch alleine bestreiten könnt, dann braucht ihr eigentlich keine Risikolebensversicherung.
Wo wir bei den Kindern sind. Auch für die gibt es natürlich sehr viele Absicherungen. Mit der Geburt eines Kindes verändert sich etwas Grundlegendes. Man ist ja plötzlich für diesen kleinen Menschen verantwortlich. Und da ist ja klar, dass viele Eltern möglichst gut für ihre Kinder vorsorgen wollen. Da werden dann Sparbücher von den Eltern und Großeltern abgeschlossen oder ein eigenes Depot für das Kind eröffnet.
Ja, auch ich habe mit 18 ein Sparkonto meiner Eltern bekommen und weiß, dass sie auch für meine drei Nichten, Frieda, Paula und Mia, einen Sparplan angelegt haben. So Sparbücher, Konten oder Depots, die werden ja vor allem mit der Prämisse eröffnet, dass es dem Kind gut geht und es sich von dem Geld später mal seinen Führerschein leisten kann, den ersten Umzug bezahlen kann oder damit die Ausbildung oder das Studium finanziert. Aber was ist eigentlich, wenn das Kind schwer krank wird? Das ist ja etwas, worüber man vielleicht nicht sofort und generell nicht gerne nachdenkt. Aber um hier mal eine Zahl zu nennen. In Deutschland waren im letzten Jahr 214.000 Kinder und Jugendliche schwerbehindert. Und das hat auch finanzielle Folgen, weil höhere Kosten durch Therapien oder der Pflege zu Hause anfallen.
Und es gibt ja nicht nur die direkten Kosten, sondern auch indirekte. Dass man zum Beispiel seine Arbeitszeit reduzieren muss, um die Pflege des Kindes zu gewährleisten. Und natürlich für das Kind selbst, wenn es irgendwann vielleicht nicht arbeiten kann. Dafür gibt es Absicherungen wie die Kinderunfallversicherung oder die sogenannte Kinderinvaliditätsversicherung.
Genau die kann unter Umständen eine lebenslange Rente auszahlen, wenn euer Kind schwer krank wird. Ob die Versicherung sowas auszahlt, hängt vor allem von zwei Dingen ab. Es muss eine dauernde Beeinträchtigung vorliegen, die mutmaßlich länger als 6 Monate anhält. Und sie hängt vom Grad der Invalidität ab. In der Regel muss der Grad der Behinderung bei mindestens 50% liegen. Ab dann wird von einer Schwerbehinderung gesprochen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn das Kind eine Herzerkrankung, Epilepsie, Krebs oder Diabetes entwickelt.
Solche Verträge können je nach Versicherung kurz nach der Geburt oder ab dem ersten Lebensjahr abgeschlossen werden und laufen in der Regel bis zum 18. oder 21. Lebensjahr.
Die Leistung könnt ihr über 3 Wege erhalten, falls es im schlimmsten Fall tatsächlich zur Auszahlung kommt. In Form einer einmaligen Kapitalauszahlung, in Form einer lebenslangen monatlichen Rente oder einer Kombination aus beiden.
Wie viel ihr im Monat dafür zahlen müsst, hängt in der Regel davon ab, wie hoch die monatliche Rente sein soll oder ob zum Beispiel zusätzlich zu dieser eine Einmalzahlung dazukommen soll. Wenn die Leistungen inflationsbedingt angepasst werden sollen, steigt der Beitrag auch.
Es gibt einige Dinge, die ihr bei der Kinderinvaliditätsversicherung beachten müsst. Viele Versicherungen gibt es nur als Zusatzoption zur Kinderunfallversicherung. Die zahlt in der Regel aber nur dann, wenn die Beeinträchtigung des Kindes durch einen Unfall entstanden ist. Aber, um hier mal die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, nur 1% aller Behinderungen werden überhaupt durch einen Unfall ausgelöst. Das hatten wir ja schon in der ersten Folge besprochen. Der Großteil der Behinderungen, 91%, werden durch eine Krankheit verursacht. 3% waren angeboren oder traten im ersten Lebensjahr auf.
Also es ist verschwindend gering, dass man da überhaupt den Versicherungsschutz als sinnvoll erachten kann. Ja, also man sollte da lieber breiter streuen und lieber sagen, ich sehe ja jetzt auch gerade Kinderinvalidität, man sollte da eher sagen, okay, dann versichere ich das hier privat ab über eine Kinderinvaliditätsversicherung, weil ich da nicht nur den Unfall versichert habe, sondern auch die Erkrankung. Und die führt eher zu Problemen als jetzt ein Unfall.
Die Kinderinvaliditätsversicherung unterscheidet im Leistungsfall eben nicht zwischen Unfall oder Krankheit. Deswegen bietet sie einen umfassenderen Schutz als die Unfallversicherung.
Aber auch bei der Kinderinvaliditätsversicherung gibt es ein paar Nachteile. Erstens, sie ist echt nicht günstig. Wenn ihr eine monatliche Rente von 1.000 Euro für euer Kind haben wollt, können die Policen laut Finanztipp zwischen 300 und 400 Euro im Jahr kosten. Bei meiner Stichprobensuche bin ich auch auf Versicherungen für 500 Euro im Jahr gestoßen. Im Monat sind es also knapp 25 bis 50 Euro, die dafür fällig werden. Und zweitens, die Versicherung wird gar nicht mal so oft angeboten, sagt Susanne Meunier von Finanztest.
Dieser Markt existiert fast nicht mehr. Also wir haben die vor längerer Zeit untersucht, da gab es noch ein paar Angebote, aber im Prinzip ist das Problem, dass man sagen kann, ja, es ist schön, wenn du für dein Kind sowas absicherst, das ist auch ziemlich teuer. Aber offenbar funktioniert das Thema nicht. Also es funktioniert für die Versicherer nicht und es gibt auch nicht genügend Nachfrage, sodass wir sagen können, ja, kannst du machen, kannst vielleicht was bitten, aber ist erstmal relativ teuer und es gibt nur einen sehr kleinen Markt.
Damit wären wir auch bei der Frage angekommen, ob sich die Versicherung eigentlich lohnt. Ich glaube, man muss an der Stelle sagen, dass die Versicherung zwar wichtig ist, gerade um euer Kind langfristig abzusichern, selbst über euren eigenen Tod hinaus, aber sie muss natürlich im Budget liegen. Darauf weist auch Fred Wagner von der Universität Leipzig hin.
Aber die Wahrscheinlichkeit, als Kind invalide zu werden, ist Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gering. Wenn es dann passiert, ist das ein immenser Schaden. Eigentlich ein typischer Fall für eine nützliche Versicherung. Wenn etwas sehr selten passiert, aber wenn es passiert, dann sehr, sehr teuer wird, dann ist die Prämie dafür meistens übersichtlich hoch. Und die Absicherung ist gegeben, aber es kommt ja eines zum anderen und da muss man trotzdem im Budget bleiben.
Und es gibt auch Alternativen. Immer beliebter wird zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung für Kinder, die man aber erst ab dem 5. oder 10. Lebensjahr abschließen kann.
Es gibt aber auch sogenannte Schülerberufsunfähigkeitsversicherungen. Das ist nochmal ein anderes Konzept. Also das ist wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, obwohl man ja als Schülerin, als Schüler logischerweise noch keinen Beruf hat. Aber das ist dann wie eine Erwerbsunfähigkeitsdeckung für die Zeit, wo man noch zur Schule geht. Und man bekommt dann anschließend das Recht, das umzuwandeln in eine normale Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn man dann in den Beruf geht. Und das kann auch deswegen sinnvoll sein, weil je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch mal irgendwelche Vorerkrankungen gibt, die man mal angeben muss. Oder dass man mal vielleicht in der Schulzeit wegen Prüfungsangst mal beim Psychologen gewesen ist und das dann anschließend angeben muss und dann Probleme bekommt beim Neubeantragen einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Und wenn man das aber als Schülerin, als Schüler schon hatte, kann man das dann eben übernehmen, muss nicht in eine neue Gesundheitsprüfung. Deswegen ist das auch eine sehr wertvolle Idee.
Sagt Matthias Behnken von der FH Dortmund. Diese Schüler-BU zahlt also, wenn man schul- oder berufsunfähig wird. Und es gibt immer mehr Versicherungen, die solche Schüler-BUs schon relativ früh anbieten, hat uns auch Susanne Meunier von Finanztest gesagt. Je älter man ist, desto schwieriger kann der Zugang in die normale BU werden. Wenn man zum Beispiel schon einmal in therapeutischer Behandlung war oder sich gesundheitliche Probleme entwickeln. Und je jünger man ist, desto gesünder ist man in der Regel auch. Und deshalb sind die Beiträge auch recht niedrig.
Daneben gibt es auch noch die Grundfähigkeitenversicherung, die körperliche und geistige Fähigkeiten absichert, über die wir im Podcast ja auch schon gesprochen haben. Also wenn man zum Beispiel nicht mehr gehen, hören oder sehen kann. Was da konkret abgesichert ist, hängt immer vom Vertrag ab. Diese Versicherung gibt es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene.
Das ist eine Versicherung, wo praktisch dann eine Rente gezahlt wird, wenn bestimmte Grundfähigkeiten nicht mehr möglich sind, wie was weiß ich, beugen, sitzen, kann nicht stehen oder irgendwas. Das Ding ist bei diesen Angeboten, dass die sehr unterschiedliche Leistungsanforderungen haben oder erst dann leisten, wenn unterschiedliche Grundfähigkeiten in unterschiedlicher Weise betroffen sind. Und es ist ein bisschen schwer, das erstmal zu durchschauen. Und das sind auch jüngere Produkte. Man muss gucken, ob die funktionieren. Aber die sind auf jeden Fall natürlich schlechter als die Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es sind vielleicht eine Möglichkeit.
Sagt Susanne Meunier von Finanztest. Es gibt also verschiedene Wege, sein Kind abzusichern. Und natürlich auch immer neue Versicherungsprodukte, die auf den Markt kommen und über die man sich dann informieren muss. Grundsätzlich sichert die Kinderinvalidität mehr als die Unfallversicherung ab, weil sie auch Krankheiten inkludiert. Dafür gibt es weniger Angebote. Sobald das Kind alt genug für eine Schüler- oder Kinder-BU ist, kann das aber die sinnvollere Versicherung sein, da sie auch als Erwachsener genutzt werden kann. Wichtig ist hier natürlich immer das Budget und natürlich, welches Risiko man absichern will.
An dieser Stelle wollen wir über Versicherungen aus der Todesfallabsicherung sprechen, die immer wieder, und das aus guten Gründen, kontrovers diskutiert werden. In dem Fall die Sterbegeld-, die Restschuld- und die klassische Lebensversicherung.
Kommen wir kurz zur Sterbegeldversicherung, bei der man sich ganz konkret gegen die Kosten absichert, die beim Todesfall entstehen.
Also fürs Bestattungsinstitut, Sarg, Blumen, Grabstein, die Trauerfeier. Und das ist nicht gerade wenig. Bestattungen in Deutschland kosten je nach Aufwand zwischen 8.000 und 13.000 Euro. Und dagegen könnt ihr euch mit einer monatlichen Summe absichern, damit eure Angehörigen im Todesfall nicht auf diesen hohen Beträgen sitzen bleiben.
Der monatliche Beitrag, den ihr zahlen müsst, der variiert je nach Alter. Wenn ihr also älter seid, zahlt ihr mehr für eine Sterbegeldversicherung. Was auch irgendwie logisch ist, weil die Versicherung dann weniger Zeit hat, die Versicherungssumme zusammenzubekommen. Ab einem bestimmten Alter kann man sie bei vielen Versicherungen sogar gar nicht mehr abschließen.
Wenn man jetzt mit 60 Jahren eine Sterbegeldversicherung abschließt, zahlt man bei einigen Versicherungen für eine Summe von 7.500 teilweise 45 Euro im Monat. Wenn man jetzt zum Beispiel mit 85 verstirbt, hätte man ganze 25 Jahre lang insgesamt 13.500 Euro eingezahlt. Nur damit die Verwandten dann 7.500 Euro bekommen. Das rechnet sich also hinten und vorne nicht.
Die meisten Experten raten deswegen auch von der Versicherung ab und plädieren eher dafür, das Geld zu sparen, zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto. Ein anderer Weg ist es, die Versicherungssumme bei der Risikolebensversicherung etwas höher zu setzen, um damit die Bestattungskosten zu tragen. Dann ist man zumindest für die Zeit abgesichert, in der man noch keine Zeit hatte, das Geld zur Seite zu legen. Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale rät klar von der Sterbegeldversicherung ab.
Also Sterbegeldversicherung ist meistens für Leute dann interessant, wenn sie älter sind und dann sind sie einfach zu teuer, das lohnt sich in der Regel nicht. Eine Familie kann sagen, okay, da machen wir eben halt Risikolebensversicherung ein bisschen höher, machen wir 10.000 oder 20.000 Euro obendrauf. Falls uns wirklich was passieren sollte, dann haben wir die entsprechende Absicherung. Da lohnt sich sowas, also Sterbegeld lohnt sich da überhaupt nicht.
Eine andere Versicherung, die dem Schutz der Hinterbliebenen dienen kann, ist die sogenannte Restschuldversicherung.
Wer stirbt, krank oder arbeitslos wird, muss sich dann keine Sorgen mehr machen, wie die Hinterbliebenen einen laufenden Kredit bedienen, zum Beispiel für eine Immobilie. Solche Versicherungen werden auch oft zusammen mit dem Abschluss eines Kreditvertrags angeboten, dürfen aber frühestens 7 Tage danach unterzeichnet werden.
Solche Restschuldversicherungen sind aus Sicht vieler Experten zu teuer und zahlen im Zweifel sogar nicht immer im Schadensfall. Die Finanzaufsicht BaFin hat vor ein paar Jahren auf die hohen Ablehnungsquoten der Versicherungsunternehmen hingewiesen, gerade beim Risiko der Arbeitslosigkeit. In 35-55% der Fälle haben die Versicherungen die Leistungen abgelehnt. Hier geht es jetzt aber nicht spezifisch um den Todesfall.
Außerdem waren die Provisionen, die die Versicherungsunternehmen an die Banken gezahlt haben, außerordentlich hoch, wie es die BaFin bezeichnet hat. Das erhöht natürlich den Anreiz für die Bank, bei Krediten auch immer eine Restschuldversicherung mit anzubieten. Es gab dabei Provisionssätze von mehr als 50% der Versicherungsprämie.
Bei der Restschuldversicherung, da ist es so, dass die häufig als Produkte mitverkauft werden oder wurden bei Immobilienkrediten. Weil natürlich Menschen, die einen Kredit abschließen, sich die Frage stellen, was passiert, wenn ich den nicht mehr bedienen kann. Und da ist es häufig so, dass da eine gewisse Angst mitspielt und dann schnell mal so ein Produkt mit abgeschlossen wird, was dann einspringt, wenn ich die Beiträge nicht mehr zahlen kann. Allerdings gibt es bei Immobilienkrediten häufig die Möglichkeit, Beiträge auch zu pausieren, die Kreditraten zu verändern. Das kann ich machen. Und wie gesagt, eine Risikolebensversicherung, zum Beispiel mit fallender Versicherungssumme, die eben die Kreditrate oder den Gesamtkredit, die Restschuld abdeckt, kann deutlich mehr Sinn ergeben und bietet auch deutlich mehr als diese Restschuldversicherung.
Sagt Martin Klotz. Kurzum, es gibt bessere Absicherungen für eure Kredite als über die Restschuldversicherung. Wer sich gegen den Tod absichern will, der sollte besser seine offenen Kredite über die Risikolebensversicherung absichern. Und gegen eine Berufsunfähigkeit ist die BU-Versicherung die beste Option.
Wir haben ja zu Beginn dieser Folge über die Risikolebensversicherung gesprochen, die im Todesfall eine Einmalsumme auszahlt, um den Partner oder die Kinder finanziell abzusichern. Es gibt auch eine weitere Versicherung, die das leistet, darüber hinaus aber noch eine Altersvorsorgekomponente bietet. Die Kapitallebensversicherung, die auch als kapitalbildende Lebensversicherung oder auch als klassische Lebensversicherung bezeichnet wird. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu tief in das Thema einsteigen, weil sie heute einerseits als umstritten gilt aufgrund der hohen Kosten und niedrigen Renditen und sie andererseits eigentlich ein ganz klassisches Altersvorsorgeprodukt ist, was wir in dieser Staffel ausklammern. Wir wollten sie aber definitiv kurz erwähnen, weil sie einfach lange zu den beliebtesten Lebensversicherungen in Deutschland gehört hat und es immer noch sehr viele Altverträge gibt.
Die Kapitallebensversicherung oder klassische Lebensversicherung genannt, kombiniert letztlich zwei Produkte in ein Paket. Zum einen den Todesfallschutz, den man aus der Risikolebensversicherung kennt, und zum anderen einen langfristigen Sparvertrag für die Altersvorsorge. Der Teil, der in die Altersvorsorge fließt, wird dabei langfristig angelegt, meist in Finanzprodukte mit einer hohen Bonität, zum Beispiel Staatsanleihen. Die gelten als besonders sicher, werfen aber dafür auch nicht so viel Rendite ab.
Und diese Kapitallebensversicherungen, die waren lange sehr beliebt. Ein Grund dafür war die Garantieverzinsung. Damit bekommt man zum Ende der Vertragslaufzeit sein eingezahltes Geld für den Sparteil plus Zinsen zurück. Und dieser garantierte Zinssatz, der sogenannte Höchstrechnungszins, der wird jedes Jahr vom Finanzministerium festgelegt. Und das war ziemlich lange attraktiv, weil die Zinsen damals deutlich höher waren als heute. 1994 zum Beispiel lag der Garantiezins bei 4%.
Der zweite Grund war eine steuerrechtliche Besonderheit, die bis zum Jahr 2005 galt. Auszahlungen aus Kapitallebensversicherungen waren steuerfrei, solange der Vertrag mindestens 12 Jahre lief und 5 Jahre lang Beiträge gezahlt wurden. Diese Steuerersparnis wurde lange kritisiert und 2005 dann auch eingestellt.
Also der Staat hat sich instrumentieren lassen, dieses Produkt steuerlich zu fördern. Und die Deutschen, sie wissen ja, also Steuern sparen ist geil. Der bayerische Finanzminister Erwin Huber hat mal gesagt, bei vielen Deutschen ist der Steuerspartrieb stärker als der Sexualtrieb. Das ist wahrscheinlich richtig so. Und wenn sie irgendwo winken mit Steuervorteil, dann rennen die Leute dahin. Ja? Und dann hat man in 2005 irgendwie gesehen, also das ist wirklich Schwachsinn. Der Staat muss Lebensversicherungsgesellschaften nicht subventionieren und hat diese Steuervorteile für Policen ab 2005 weitgehend gestrichen.
Sagt der Finanzexperte Gerd Kommer, den ihr auch schon aus den ersten beiden Staffeln kennt. Heute spielt die klassische bzw. kapitalbildende Lebensversicherung eigentlich keine große Rolle mehr. Laut dem Gesamtverband der Versicherer dominierten die Kapitallebensversicherungen noch um die Jahrtausendwende das Segment der Altersvorsorgeprodukte. Seitdem ist der Bestand aber stark gesunken. Einerseits gibt es keine Steuerersparnis mehr und andererseits sind die Zinsen einfach nicht mehr so hoch. Die meisten Experten raten also von der früher so beliebten Versicherung ab. Und auch die Versicherungen selbst empfehlen sie eigentlich kaum noch.
Die sind einfach so gering, diese Zinssätze, dass es sich für mich deutlich mehr lohnt, mein Geld auf ein Tagesgeldkonto zu legen, als in eine kapitalbildende klassische Lebensversicherung. Und das ist viel einfacher zugänglich, das haben viele von uns ohnehin schon. Und dementsprechend braucht es dieses Vehikel nicht mehr. Und die Steuerfreiheit, die eben seit 2005 nicht mehr besteht und verloren gegangen ist, also für neue Verträge. Alte Verträge von vor 2005 haben die noch, aber sie ist verloren gegangen für neue Verträge ab 2005. Deswegen ergibt es einfach auch keinen Sinn, eine klassische Kapitallebensversicherung für mich abzuschließen.
Erklärt Martin Klotz. Eine wichtigere Rolle spielen heute die vorgebundenen Lebensversicherungen. Auch die kombinieren die Todesfallversicherung der Risikolebensversicherung mit einer Sparkomponente. Nur, dass dafür Geld in Fonds investiert wird. Und hier gibt es dann auch keine Garantiezinsen mehr. Wie viel ich im Alter bekomme, hängt dann also von der Entwicklung meiner Fondsanteile ab.
Die Experten, mit denen wir gesprochen haben, hatten dazu aber eine klare Meinung. Es lohnt sich in der Regel nicht. Auch, und das betrifft eben sowohl die klassische als auch die fondsgebundene Lebensversicherung, weil es sich um ein Kuppelprodukt handelt.
Warum es auch sinnvoll ist, die Produkte zu trennen. Nur weil ein Anbieter gut ist im Bereich Altersvorsorge, heißt es nicht, dass der auch gut ist im Bereich Risikolebensversicherung zum Beispiel oder im Bereich Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn das Vergleichen ist bei so Risikoabsicherungen auch ganz, ganz wichtig, weil die Beiträge so unterschiedlich sein können. Und ich müsste mich sonst mit zwei verschiedenen Verträgen an einen Anbieter binden, der vielleicht nicht in beiden Bereichen top ist. Da ist es einfacher auch, besser zu sagen, ich nehme zwei verschiedene Anbieter. Wenn ich denn überhaupt eine Rentenversicherung haben möchte, das lassen wir mal dahingestellt.
Sagt Martin Klotz. Und eine fondsgebundene Lebensversicherung kostet halt auch einfach mehr als ein ETF. Das haben wir ja auch schon in unserer Staffel Projekt ETF besprochen. Man sollte diese Produkte also besser trennen, hat auch Gerd Kommer noch einmal zusammengefasst.
Und die Kombination zwischen einer normalen, super preisgünstigen Risikolebensversicherung, die ich sozusagen sofort kündigen kann, wenn ich sie nicht mehr brauche, plus ETF ist viel, viel cleverer, transparenter, cleverer, liquider, rentabler als das Kuppelprodukt oder Koppelprodukt vorgebundene Lebensversicherung.
Falls ihr vor vielen Jahren so eine Lebensversicherung abgeschlossen habt, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, wie und ob ihr da überhaupt wieder rauskommt. Auch die Verträge der klassischen Lebensversicherung könnt ihr theoretisch kündigen. Das ist aber auch nicht in jedem Fall sinnvoll oder nötig. Zum Beispiel bei den kapitalbildenden Lebensversicherungen, die vor 2005 abgeschlossen wurden. Bei diesen profitiert man ja noch immer von den Steuervergünstigungen und den hohen Garantiezinssätzen von damals. Man hat also einen guten Gewinn gemacht und zahlt keine Steuern drauf. Ist eigentlich eine gute Sache. Wenn die Verträge nach 2005 abgeschlossen wurden, muss man auf den Garantiezinssatz schauen, der zu der Zeit gegolten hat. Dann muss man gucken, ob es sich lohnt, noch weiter in den Vertrag zu investieren.
Wenn ihr aus euren Verträgen raus wollt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt den Vertrag kündigen oder verkaufen. Dann bekommt ihr einen Rückkaufswert. Der kann unter dem Wert liegen, den ihr eingezahlt habt, aber auch leicht drüber. Man kann seinen Vertrag aber auch beitragsfrei stellen und bis zum Ende der Laufzeit einfach keine Beiträge mehr zahlen. Wenn ihr darüber nachdenkt, solltet ihr euch im Detail mit den Vor- und Nachteilen dieser Alternativen auseinandersetzen. Wir haben euch dazu ein paar Links in die Shownotes gepackt. Das wären an dieser Stelle einfach zu viele Details.
Also kurzes Fazit zur klassischen Lebensversicherung oder der vorgebundenen Lebensversicherung. Sie kombiniert die Risikolebensversicherung mit einer Sparkomponente. Die klassische Lebensversicherung spielt heute de facto keine Rolle mehr. Bei der vorgebundenen Lebensversicherung gibt es mittlerweile auch gute ETF-Produkte. Aber letztlich dürfte es günstiger sein, diese beiden Produkte einfach voneinander zu trennen. Eine gute Risikolebensversicherung zu suchen und darüber hinaus in ein anderes Altersvorsorgeprodukt zu investieren. Das war vielleicht nicht die schönste Folge, aber dafür eine sehr wichtige, wenn ihr daran denkt, wie eure Familie und Angehörige am besten absichert. Wichtig ist hier vor allem die Risikolebensversicherung. Auf Versicherungen wie Sterbegeld oder Restschuldversicherung könnt ihr eigentlich ganz gut verzichten. Auch zur klassischen oder vorgebundenen Lebensversicherung wird generell nicht geraten. So viel zu unserem Roundup.
Schickt uns eure Anregungen doch gerne an unsere E-Mail-Adresse goldundasche@ard.de. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Bargeld immer noch das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland ist und wie ihr euch vor Online-Betrug schützen könnt? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es täglich im NDR-Info-Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag geht's verständlich und kompakt um ein drängendes Thema. 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Gold und Asche, Projekt Versicherung, ist eine Produktion der ARD-Finanzredaktion. Im Team für die Recherche und für euch am Mikrofon Antonia Mannweiler und Till Büker. Musik Tim Schwerter und Raphael Kistner. Aufnahme und Schnitt Raphael Kistner. Distribution Michelle Goddemeier. Grafik Katharina Wilting. Regie Johannes Sassenroth.